Ja, genau, ich will mich kurz vorstellen. Ich bin jetzt seit bald 2,5 Jahren bei Open Doors Deutschland als Referent für Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ihr hattet ja früher mal den Peter Kienast hier. Der hat leider aufgehört im März 2020. Genau, eigentlich ist der Johann Pettersen jetzt für euch zuständig, aber der Gerrit hat gemeint, weil er mich gut kennt, jetzt soll ich unbedingt mal mein Gebiet verlassen. Ich habe den ganzen Süden, so bis Freudenstadt, Tübingen, Reutlingen so rüber. Genau. Aber ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein, mein Gebiet verlassen zu haben. Und ich will euch kurz sagen, bevor ich zu Open Doors gekommen bin, war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde und ich fühle mich ja wirklich sehr wohl. Also die Lieder hätten auch wir spielen können. Ich habe auch Lobpreis geleitet mit den Bartinis zusammen und das war auch unser Liedrepertoire, was wir jetzt heute Morgen gesungen haben. Genau, vorher war ich noch 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, auch bekannt als FETA, Freie Evangelisch-Theologische Akademie, so hat es früher geheißen. Ja, wer ein bisschen mitgerechnet hat, kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 34 Jahren glücklich verheiratet, können wir Gott sei Dank sagen. Und sie hat sich entschieden, als ich da angefangen habe bei Open Doors, mich bei meinen Diensten zu begleiten. Und wir erleben das wirklich sehr, sehr schön, dass wir das so ganz zusammen machen können. Sie betreut immer den Büchertisch und ist einfach dabei und das ist wirklich klasse. Wir haben 4 Kinder, die sind zwischen 26 und 33 Jahren alt, also schon alle aus dem Haus. 2 davon sind verheiratet und wir haben 4 Enkelkinder, ab Mitte Juni dann 5. Sehr schön, wir freuen uns sehr über unsere Familie und es ist wirklich toll, dass auch unsere Kinder mit Jesus auf dem Weg sind. Ja, wir wohnen in der Nähe von Lörrach, also ganz im Südwesten, da wo Deutschland, Frankreich und Schweiz aneinander stoßen. Ja, das Thema für heute Morgen ist Christsein in der Verfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr so in den Evangelien gelesen habt, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder so Verheißungen mit auf den Weg gegeben hat. Und manche Verheißungen, die waren einfach nur super, wenn wir zum Beispiel an Matthäus am Letzten denken, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist so eine Verheißung, an die wir uns klammern, über die wir uns freuen, wo wir sagen, ja, das ist genial, dass Jesus uns das zugesagt hat und dass wir das erleben dürfen. Es gibt aber auch ganz andere Verheißungen und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger damals schon sehr betroffen gemacht haben und genauso auch uns heute. Und eine davon steht in Johannes 15, Vers 20. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht höher oder größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Dass Jesus verfolgt wurde, ich denke, das ist uns allen klar, das ging ja schon los, als er ein Baby war. Herodes wollte ihn töten und seine Eltern mussten mit Jesus nach Ägypten fliehen, um sein Leben zu retten. Und wenn man ganz ans Ende schaut vom Leben von Jesus, wir haben ja an Ostern wieder speziell daran gedacht, an Karfreitag, Jesus, er wurde gefangen genommen, er wurde verspottet, geschlagen, gegeißelt und ans Kreuz geschlagen, wo er unter Schmerzen und unter der Trennung vom Vater für uns gestorben ist, damit wir ewiges Leben haben können, damit wir Sündenvergebung haben können. Er hat gelitten, er wurde verfolgt und er hat gesagt, haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Und so verwundert es eigentlich nicht, dass man relativ früh in der Apostelgeschichte, als es war so richtig Erweckung zu Gange, einmal kamen 3.000 zum Glauben, dann wuchs die Schar der Jünger auf 5.000, also war echt was los und auf einmal ist da der Stephanus, der predigt und dann wird er in den Mangel genommen und er wird gesteinigt. Und dann ging es los. Das war eigentlich so der Startschuss für die Christenverfolgung in der Apostelgeschichte. Und wenn man dann so weiterliest, man liest von ganz vielen Wundern, man liest von ganz vielen Menschen, die zum Glauben kommen, aber man liest auch ständig von Verfolgung. Also genau das, was Jesus gesagt hat, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, sieht man schon sich in der Apostelgeschichte erfüllen. Und so ging es weiter. Die ganze Kirchengeschichte hindurch, immer irgendwo auf der Erde wurden Christen verfolgt. Und das ist bis heute so geblieben und man hat den Eindruck, es wird eigentlich immer schlimmer. Man kann sich fragen, was macht jetzt Verfolgung mit der Gemeinde Jesu? Und ein Mann namens Dr. Johannes Reimer, der sich gut auskennt mit Kirchengeschichte und auch mit Christenverfolgung, der hat einen ganz interessanten Satz geprägt. Er hat gesagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Und schon der Kirchenvater Tertullian hat um das Jahr 200 die bekannte Aussage geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also er hat die Beobachtung gemacht, das war ja die Zeit der römischen Kaiser, klar, es werden Christen getötet, aber in gleicher oder noch größerer Zahl kommen wieder andere zum Glauben. Also das Reich Gottes ist nicht aufzuhalten, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Oft gehen Verfolgung und Erweckung miteinander einher oder auch Erweckung und Verfolgung. Es ist beides zu beobachten. Manchmal sorgt die Verfolgung dafür, dass Erweckung ausbricht. Zum Beispiel in Syrien ist durch den Bürgerkrieg ist Erweckung unter den Namenschristen dort ausgebrochen und hat auch Muslime erfasst. Also dieser Druck, der da war, hat zur Erweckung geführt. Oder wie in der Apostelgeschichte, wie im Iran, wie in vielen Ländern, da ist Erweckung und dann bricht die Verfolgung herein. Und das sehen wir im Moment ganz stark, diese beiden Elemente in der islamischen Welt. Auf der einen Seite ist es brutal, was Islamisten machen, wie Islamisten gegen Christen vorgehen. Auf der anderen Seite kommen in all den islamischen Ländern Menschen, Muslime zum Glauben an Jesus. Und zwar wirklich überall. Und wir wollen uns dazu jetzt ein Video anschauen. Der erste Video soll so ein bisschen die Seite der Verfolgung aufzeigen.
Ausbreitung islamistischer Bewegungen in Asien und Afrika. Die Machtübernahme der Taliban nach Jahrzehnten des Krieges gibt auch anderen dschihadistischen Gruppen Auftrieb und beflügelt den islamischen Extremismus in der Region. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara breitet sich der Dschihadismus in alarmierendem Tempo aus und auch in Asien sehen sich islamistische Gruppen durch die Erfolge der Taliban bestätigt. Islamische Kämpfer operieren häufig in Ländern, die unter einer korrupten und schwachen Regierung leiden. Diese Gruppen sehen es nur noch als eine Frage der Zeit, bis ausländische Kräfte, die den Kampf gegen sie unterstützen, abziehen und die Gruppen danach noch mehr Möglichkeit erhalten, ihren Einfluss auszuweiten. Die Christen in den Ländern südlich der Sahara erleben durch diese Entwicklung das größte Ausmaß an Gewalt weltweit. So musste Nigeria ein weiteres Jahr mit zunehmender Gewalt erleben. Zerstörung von Eigentum, Entführungen, sexuelle Sklaverei und Morde. Der militante Islam droht die Region zu destabilisieren, was unweigerlich zu einer großen Flüchtlingskrise führen würde.
Ja, zum ersten Mal seit 20 Jahren ist nicht mehr Nordkorea auf dem ersten Platz beim Weltverfolgungsindex, sondern Afghanistan. Und das hat jetzt 98 von 100 möglichen Punkten erreicht. Und wir möchten deswegen auch am Ende noch ein bisschen mehr auf Afghanistan eingehen und auch für dieses Land beten. Wir haben von Nigeria gehört und Nigeria hält auch einen Rekord. Nämlich dort wurden die meisten Christen ermordet im letzten Berichtszeitraum. Berichtszeitraum bei Open Doors heißt immer, das geht dann von Oktober 2020 bis September 2021. Und da wurden 4.650 Christen getötet. Allein in Nigeria, das entspricht 79% aller ermordeten Christen weltweit. Da waren es nämlich 5.898. Die zweitmeisten Christen mit ganz großem Abstand wurden in Pakistan ermordet, nämlich 620. Und wir wissen, Pakistan ist auch ein muslimisches Land. Und wenn man die beiden Länder zusammenzählt, kommt man auf 5.270 ermordete Christen, bleiben nur noch 628 für all die anderen Länder. Also wir sehen, dass gerade in Nigeria, Pakistan, aber auch in vielen islamischen Ländern, in Subsahara-Afrika und auch anderswo ist das Leid ganz groß. Also die Extremisten gehen massiv gegen die Christen vor, aber es ist natürlich auch, es geschehen auch Ehrenmorde innerhalb der Familie in islamischen Ländern und es ist sehr viel Leid und Not dort, aber das ist eben nur die eine Seite, die Seite der Verfolgung. Es gibt auch diese Seite der Erweckung und die wollen wir uns jetzt auch noch zusammen anschauen, zuerst mit dem Video.
Durch Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam, oberflächlich gesehen, auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Abu Atala, er hat festgestellt, in den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in den 14 Jahrhunderten zuvor. Und wir haben gehört, Gott wirkt durch das Zeugnis von Christen, durch Medien. Also fast jeder Muslim hat auch ein Handy heute in der Tasche mit Internetempfang, kann also auch christliche Sendungen hören oder anschauen. Und das Spezielle ist eben, dass Gott in der muslimischen Welt ganz stark durch Träume und Visionen wirkt. Und Abu Atala sagt dazu, viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Also Muslime, sie rechnen damit, dass ihr Gott, in dem Fall Allah, durch Träume zu ihnen spricht. Und das nutzt Jesus, ich würde sagen, schamlos aus, indem er Muslimen einfach im Traum erscheint und viele dadurch zum Glauben an Jesus kommen. Oft erscheint er nicht nur einmal, sondern mehrmals. Oft gibt er ihnen irgendwelche Anweisungen. Wir werden später auch dazu eine Geschichte hören, noch ganz deutlich. Wir haben ein Buch, das heißt Träume und Visionen. Ich denke, der eine oder andere kennt schon. Das sind 23 solcher Erlebnisberichte, wirklich aus ganz verschiedenen Ländern drin, wo einfach die Muslime erzählen, wie Jesus ihnen im Traum begegnet ist und wie sie zum Glauben an ihn gekommen sind. Also es ist wirklich, ich sag mal, Wahnsinn, was Gott tut, um die Muslime zu erreichen. Es ist echt ein Buch, das unseren Glauben auferbaut, das man aber auch gut weitergeben kann, weil wenn Jesus Muslimen im Traum erscheint, solchen, die ja keine Ahnung von ihm hatten, und dann zum Glauben an ihn komme und Verfolgung auf sich nehme, dann ist es meines Erachtens ein gewisser Beweis, dass Jesus tatsächlich lebt und tatsächlich Gott ist. Also es ist auch ein Buch, wo man gut evangelistisch einsetzen kann. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad Ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie heißt Rafia Abar und sie hatte verschiedene Studentinnen, eine davon hieß Mina. Und interessant ist, dass Jesus beiden, also der Rafia und der Mina, ganz unabhängig voneinander im Traum erschienen ist. Und es ging dann eine gewisse Zeit und beide sind aber zum Glauben an Jesus gekommen und haben beide nicht schlecht gestaunt, als sie sich eines Tages in so einer geheimen Bibelstudiengruppe, die sich an der Uni getroffen hat, gegenüberstanden. Könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Professorin für Islamwissenschaften und die Studentin trifft sie in einer geheimen Bibelstudiengruppe. Und sie haben sich sehr gefreut und haben auch immer wieder sich noch zu zweit getroffen, haben sich über ihren neuen Glauben ausgetauscht, haben sich gegenseitig gestärkt und waren froh, einander zu haben. Beide haben ihren Familien verschwiegen, dass sie konvertiert sind, dass sie jetzt Christen sind. Und die Rafi hat einfach weitergemacht, auch als Professorin, obwohl sie nicht mehr eigentlich hinter dem stehen konnte, was sie da gesagt, erzählt hat. Eines Tages hat die Familie von Mina entdeckt, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen war. Und einer ihrer Onkel hat auf sie eingeschlagen und hat gesagt, verleugne Jesus und kehr zum Islam zurück, sonst schlage ich dich tot. Und Mina hat an Jesus festgehalten und ihr Onkel hat sie tatsächlich zu Tode geprügelt. Und wir können uns vorstellen, als das Rafia gehört hat, war sie total erschüttert. Und was sie sehr beschäftigt hat, neben dem Verlust ihrer Freundin, war einfach der Gedanke, meine Familie wird auch entdecken, dass ich Christin geworden bin. Und dann geht es mir auch an den Kragen. Und so hat sie eine sehr mutige Entscheidung getroffen und hat bald darauf bei einem Abendessen, als ihr Mann anwesend war und auch ein Onkel mit Familie, ist sie aufgestanden, hat gesagt, ich liebe Jesus, ich bin keine praktizierende Muslimin mehr, sondern ich folge jetzt Jesus nach. Und sie hat damit gerechnet, dass das ihr Todesurteil ist, und auch tatsächlich ihr Mann und auch ihr Onkel haben sehr bestürzt reagiert, aber sie haben ihr nichts angetan. Zwei Tage später, sie hatte schon geschlafen, ist sie aufgewacht von einem Geräusch und sie sieht, wie neben ihrem Bett zwei ihrer Onkel stehen, beide mit einem Messer bewaffnet, und einer ihrer Onkel sagt: Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Und sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie wegzunehmen. Das ist interessant, das arabische Wort, das wir mit Ehrenmord übersetzen im Deutschen, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt, die Schande, den Skandal abwälzen. Und das wollen sie durch das Töten von der Rafia machen. Und Rafia, sie betet noch: Ich liebe dich, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hände, und hat gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber komischerweise sind diese beiden Männer einfach dagestanden und haben nichts getan. Circa 10 Minuten lang, wie versteinert. Und dann haben sie plötzlich, wie auf einen geheimen Befehl hin, ihre Messer weggesteckt und haben den Raum verlassen. Und Rafia war noch ganz benommen, sie wusste noch gar nicht, was jetzt da wirklich passiert ist. Da kam ihre Tochter angelaufen, die auch schon zum Glauben an Jesus gekommen war, sie war im Teenageralter, und sagt: Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er die Arme der beiden Männer festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Und so konnten die beiden in dieser Nacht fliehen zu Freunden am anderen Ende von Riad, und von dort aus konnten sie sich weiter in Sicherheit bringen. Als Rafia Gott gefragt hat, warum darf ich leben und warum musste Mina sterben, oder ich glaube, diese Frage hat sich jeder von uns gestellt, da hat sie eine interessante Antwort bekommen von Gott. Gott hat zu ihr gesagt: Ihr lebt beide. Du lebst noch auf dieser Erde, aber Mina lebt bei mir in der Ewigkeit. Sie hat es jetzt besser als du. Und ich finde das eine ganz wichtige Sicht, weil wir werden immer wieder hören, dass Christen getötet werden um ihres Glaubens willen. Und wir dürfen nie vergessen, sie dürfen jetzt schauen, was sie geglaubt haben. Sie haben es jetzt besser als wir. Auch wenn wir uns wünschen, dass alle das erleben, was Rafia erleben, ist natürlich viel toller. Aber eben, das ist Gottes Entscheidung. Und wir wissen, jeder, der im Glauben an Jesus stirbt, der wird ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Diese Geschichte steht nicht in Träume und Visionen. Wir haben nämlich noch ein paar andere Bücher. Das steht in dem Buch Im Angesicht des Todes. Wir haben auch noch Im Sturm der Verfolgung, Warum verfolgst du mich? Das sind alles Geschichten aus der islamischen Welt. Wir haben so viele Bücher, weil so viel geschieht in der islamischen Welt. Und auch ein ganz neues Buch, Aufbruch in die Freiheit, das empfehle ich den Frauen, aber auch den Männern. Dieses Buch handelt nämlich von 7 Frauen aus der islamischen Welt, aus dem Nahen Osten, aus Syrien und auch aus Saudi-Arabien. Das sind 7 Lebensgeschichten von Frauen, die verzweifelt waren, die am Ende waren, die sehr in ihrer Ehe gelitten haben. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es in der islamischen Ehe zu und her gehen kann, dann empfehle ich das Buch sehr. Aber eben, ich empfehle es auch deswegen sehr, weil da Gottes Wirken, aber auch Gottes Gnade so deutlich wird. Und wir hatten in der Allianz Gebetswoche bei uns im Ort, konnte ich einen Abend gestalten. Wir hatten einen Büchertisch, hatten wir auch das Buch. Eine Frau von einem pensionierten Pfarrer hat es gekauft, und vor 2 Wochen hatten wir mit der Allianz gebeten, dann kam sie: Du, habt ihr das Buch bei euch zu Hause? Ich bräuchte 10 Stück. Ich bin so begeistert, ich will das allen schenken. Und wir hatten Gott sei Dank 10. Und so, genau, einfach als ein Beispiel, es ist wirklich ein super Buch. Empfehle es euch sehr. Also auf der einen Seite die massive Verfolgung von Muslimen oder von Konvertiten aus dem Islam. Auf der anderen Seite kommen ganz viele zum Glauben. Und Jesus hat gesagt: Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und wir sind ja bekannt als Open Doors, dass wir diesen Weltverfolgungsindex herausgeben, wo eben die 50 Länder aufgeführt sind, in denen die Verfolgung am schlimmsten ist. Und es ist interessant, insgesamt gesehen war die Verfolgung im letzten Berichtszeitraum in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man jetzt die ersten beiden Kategorien zusammenzählt, kommt man auf 55. Also das heißt, nicht mehr alle Länder mit einer sehr hohen Verfolgung haben auf unserem Index Platz, der auf 50 begrenzt ist. Und das war jetzt zum ersten Mal der Fall. Und es zeigt, dass die Verfolgung noch mal intensiver geworden ist. Und in diesen 76 Ländern mit einer extremen bis hohen Verfolgung leben 360 Millionen Christen. Das ist ungefähr viermal die Bevölkerung von Deutschland. Also es ist wirklich eine hohe Zahl. Und wer sich da mehr informieren möchte, kann das Sonderheft Gesichter der Verfolgung mitnehmen. Da ist dann dieses Poster drin mit den 50 Ländern. Und auf der Rückseite des Posters kann man nachlesen, wie diese ganzen Zahlen zustande kommen. Warum eben hat Afghanistan zum Beispiel 98 Punkte oder Nordkorea an zweiter Stelle 96 Punkte und so weiter. Man kann sich auch auf unserer Homepage unter www.weltverfolgungsindex.de schlau machen. Dort kann man zum Beispiel zu jedem Land nachlesen, wie da die Verfolgung konkret aussieht. Man kann auch Videos anschauen. Es gibt ganz viele Informationen dort, empfehle ich sehr. Also Christen werden verfolgt, das ist Fakt. Jetzt wollen wir uns fragen, was hat das mit uns zu tun? Denn wir hier in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, wir haben eigentlich so gut wie keine Verfolgung. Wir werden mal belächelt, wir werden vielleicht mal ausgegrenzt. Manchmal muss man auch Nachteile in Kauf nehmen, weil man Christ ist. Aber wenn wir uns mit den Christen vergleichen, die einem großen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind, dann müssen wir ehrlich sagen, ja, irgendwie gibt es sowas wie zwei Gruppen von Christen. Die einen eben in Freiheit, die haben es gut, die haben kein Problem, Gottesdienst zu feiern, sich zu treffen. Die anderen können das nur unter Angst tun, die werden verfolgt, die müssen große Nachteile in Kauf nehmen und um ihr Leben fürchten, einfach weil sie Christen sind. Und es war interessant, bei einem Open Doors Tag vor ein paar Jahren, da war ein arabischer Christ namens Labib Madanat zu Gast und er hat in seinem Vortrag so den Zuhörern auf die Zuhörer gedeutet und gesagt, ihr lieben Deutschen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Also auch wir hier in Pforzheim und Umgebung sind Teil der verfolgten Gemeinde. Warum? Weil Paulus schreibt unter anderem, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Jede Gemeinde lebt davon, dass man Anteil aneinander nimmt. Oder wenn jemand leidet, wenn es jemand schlecht geht, wenn jemand krank ist und die anderen kommen oder rufen an und sagen, hey, wir beten für dich, fragen nach, wie es geht, was können wir für dich tun? Oder das ist Gemeinde. Oder wenn jemand sich was Gutes erlebt, dass die anderen sich mitfreuen. Das macht Gemeinde aus. Und wir vergessen aber leicht, dass eben Gemeinde nicht nur Ortsgemeinde ist, sondern dass mit Gemeinde auch die weltweite Gemeinde Jesu gemeint ist. Und es ist interessant, dieses griechische Wort Ekklesia, das wir im Deutschen mit Gemeinde oder Kirche übersetzen, das hat genau diese zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite Ortsgemeinde, und so wird es auch meistens gebraucht, aber auf der anderen Seite meint es auch die weltweite Gemeinde Jesu. Und das sollten wir nicht vergessen, dass wir auch weltweit gesehen in Gottes Augen eine Gemeinde sind. Und so steht in Hebräer 13 der herausfordernde Vers, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Der Vers sagt, wir sollen uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren. Uns überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man nichts verbrochen hat, nur weil man an Jesus glaubt, sitzt man im Gefängnis oder wird misshandelt, nur weil man an Jesus glaubt. Und ich glaube, dieser Vers will einfach sagen, das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern und das an sie denken, das sollte schlichtweg ein Teil unseres Christseins, weil wir ein Leib mit ihnen sind. Und der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, er hatte am 11. Mai seinen 94. Geburtstag. Er lebte sehr, sehr zurückgezogen, hat aber einen ganz, ganz reichen Dienst hinter sich, kann man nachlesen in dem Buch Der Schmuggler Gottes. So ist er eigentlich bekannt geworden. Es gibt auch noch ein zweites Buch über so, wie Open Doors sich entwickelt hat, das heißt Der Auftrag. Und ich erwähne ihn, weil er von 1955 an, als er das erste Mal verfolgte Christen besucht hat, hat er sie gefragt, wie können wir euch helfen, was braucht ihr am dringendsten? Und dieses Motto bestimmt Open Doors bis heute. Wir haben Partner in all den Ländern, wo es möglich ist. Also in Nordkorea ist es leider nicht möglich, aber in all den anderen Ländern ist es möglich. Wir haben Partner dort, die sagen uns, was unsere verfolgten Geschwister brauchen, und sie bringen diese Hilfe dann auch zu unseren verfolgten Geschwistern. Und in der Regel ist das Beistand und Ermutigung, das braucht jeder, der leidet, Nothilfe, wenn zum Beispiel jemand, ja, vielleicht der Mann wurde getötet, die Frau und die Kinder, sie stehen ohne alles da, weil sie fliehen mussten, dass sie dann das Nötigste bekommen. Wir haben auch einen Zweig, wo wir für Seelsorge, wo wir schauen, dass traumatisierte Personen an Traumaseelsorge, Traumaseminaren teilnehmen können. Das ist auch gerade in Subsahara-Afrika eine ganz wichtige Sache. Dann auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass zum Beispiel eine Witwe in Nigeria vielleicht ein paar Ziegen finanziert bekommt, damit sie und ihre Kinder davon leben können. Auch Bibeln und christliche Literatur, so hat ja der Dienst von oben das angefangen. Auch das ist noch ein Zweig heute, dass auch in manchen Ländern immer noch Bibeln und christliche Literatur gebraucht werden. Und auch Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten, und Leiterschulungen, Pastorenausbildung, das sind auch wichtige Themen, weil ja so viele zum Glauben kommen und die brauchen auch Pastoren und Leiter. Unsere Vision, ganz kurz gesagt, ist, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen, ihnen zu helfen, den Missionsauftrag dort auszuleben, wo sie sind. Interessant ist, die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, die ist tatsächlich, betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und ich finde das eine starke Antwort, denn beten kann jeder, der an Jesus glaubt. Nicht jeder kann geben, nicht jeder kann mal in so ein Land reisen, wo Christen verfolgt werden und sie besuchen, aber jeder kann beten. Es ist mehr so die Anfrage an uns, kann ich glauben, wenn ich jetzt heute Morgen für jemanden in Afghanistan bete oder für dieses Land bete, dass es irgendeinen Unterschied macht? Oder ist unsere Herausforderung, ist weit weg, wir hören vielleicht lange nichts, was sich dort tut. Ja, das ist die Herausforderung. Kann ich glauben, dass mein Gebet etwas bewirkt? Und unser Medienteam hat mal einen Videoclip zusammengestellt, um uns da zu ermutigen. Und den möchten wir jetzt zusammen anschauen.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Und wir dürfen auch wirklich wissen, also selbst wenn, wie bei Mina, wenn sie ums Leben kommt, es ist trotzdem eine Gebetserhörung, wenn sie bis zum Schluss an Jesus festhält und nicht Jesus verleugnet, um ihr Leben zu retten. Auch das ist eigentlich ein Zeugnis und auch das ist eine Auswirkung unserer Gebete. Und weil wir diese Bitte wirklich ständig hören, ich durfte letztes Jahr in Ägypten sein und ich habe immer wieder, wenn wir Christen besucht haben, gesagt, die haben immer gesagt, betet für uns. Und deswegen geben wir dieses Monatsmagazin heraus. Ich denke, einige von euch kennen schon. Das lag auf eurem Platz. Und auch der Kugelschreiber, beides gehört euch. Dürft ihr gerne mitnehmen. Wer es schon hat, darf es doch einfach liegen lassen. Wir sammeln es nachher wieder ein. Und das Magazin hat ein Herz. So sage ich immer. Und das ist dieser Gebetskalender. der ist in der Mitte drin, den kann man gut herausbrennen. Und um den geht es uns eigentlich, da ist nämlich für jeden Tag ein Anliegen. Das Anliegen ist jeden Tag mit einem Land überschrieben, aber es geht nicht immer nur um ein Land, es geht auch mal um eine einzelne Person, um eine Familie, vielleicht eine Gemeinde, vielleicht um einen Pastor. Und ich will euch das mal von heute vorlesen, einfach als ein Beispiel. Seit über 4 Jahren, also es geht um Iran, seit über 4 Jahren ist der Christ Nasser Nawad Goltabeh unschuldig im Gefängnis. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Also was wirklich sehr lange ist für jemand, der Christ ist und deswegen verurteilt wurde. Ende Februar wurde sein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Beten wir, dass der Heilige Geist ihn mit Trost, Kraft, Frieden und Freude erfüllt. Ich will gerade für ihn beten. Vater, danke, dass wir für den Nasser einstehen dürfen. Danke, dass du ihn kennst, dass du weißt, wie er sich gerade heute Morgen fühlt, wenn er da in seiner Zelle sitzt. Und wir segnen es einfach mit Freude in dir, mit Kraft, mit Frieden, auch dass er dich ganz stark erlebt, Jesus, deine Nähe ganz besonders spürt. Stärke du ihn, dass er einfach an dir bleibt, dass er dort im Gefängnis sogar ein Zeuge für dich sein kann. Und Vater, wir flehen dich aber auch an, dass er nicht diese 10 Jahre voll absitzen muss, sondern dass er früher herauskommt. Vater, beweg du irgendwie da Herzen, dass das möglich wird. Und sei mit all unseren anderen Geschwistern, die im Iran im Gefängnis sitzen, sei ihnen ganz besonders nahe und schenk auch ihnen Trost, Frieden und deine Freude. Amen. Ja, so sehen diese Anliegen aus. Wir merken, man braucht auch gar nicht lange, um für so ein Anliegen zu beten. Es ist mehr so die Kunst, täglich dran zu denken. Und da gibt es verschiedene Tricks natürlich. Man kann diesen Gebetskalender in seine Bibel lesen und ich hoffe, du liest jeden Tag in der Bibel. Dann kannst du auch gleichzeitig für unsere verfolgten Geschwister beten. Man kann den, ich weiß auch von vielen, die haben den Gebetskalender am Esstisch liegen oder vielleicht am Küchentisch und bei einer Mahlzeit betet man dann alleine oder eben zusammen für dieses Anliegen. Wer dieses Magazin mit dem Gebetskalender kostenlos monatlich erhalten möchte, der kann diese Karte, die mittendrin liegt, ausfüllen und dann auf dem Büchertisch gibt es eine Box, da kann man es einwerfen und ja, kann dann das Magazin monatlich erhalten und regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister beten und dadurch dieses Ein-Leib-Sein und dieses Identifizieren mit ihnen zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das noch nicht tut, euch da einzuklinken. Ich glaube, dass wir auch selber viel profitieren, weil es uns auch auf Verfolgung vorbereitet, weil es auch uns über den eigenen Tellerrand hinaussehen lässt. Es tut uns immer gut, nicht nur uns mit uns selber oder mit der eigenen Gemeinde zu beschäftigen, sondern weiterzuschauen und wir werden da auch wirklich inspiriert. Und ich möchte auch allen ganz herzlich danken, die das schon treu tun, dass Gott so viel tut in der islamischen Welt, dass wir so viele gute Berichte hören über Gottes Wirken, dass Christen bis zum Schluss festhalten an ihrem Glauben, dass andere befreit werden, dass Wunder geschehen. Das hat mit unseren Gebeten zu tun. Und vielen Dank, wenn du schon regelmäßig betest. Danke, wenn du heute anfängst. Ja, so können wir wirklich Reich Gottes bauen, indem wir für unsere verfolgten Christen beten, sie stärken und dann dort, wo sie sind, Zeugen für Jesus sein können. Wir wollen jetzt die Situation in Afghanistan näher anschauen und dann für dieses Land beten. Ich habe schon erwähnt, 98 von 100 möglichen Punkten, also das heißt im Klartext, die Verfolgung kann nicht mehr viel schlimmer werden, als sie momentan in Afghanistan ist. Und wir wollen jetzt auch als erstes ein kurzes Video anschauen, um ein paar Infos zu bekommen, ein paar Bilder zu sehen.
Platz 1, Afghanistan. Die Machtübernahme durch die islamistisch-extremistischen Taliban hat einen Trend verstärkt, der schon während der Präsenz internationaler Truppen im Land sichtbar wurde. Die Verfolgung von Christen in Afghanistan wird immer stärker. Gezielt suchen Einheiten der Taliban nach Christen. Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr, wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Es existiert kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land, aber im Untergrund versucht die Gemeinde Jesu trotz allem zu überleben. Ein afghanischer Christ sagt: "Wir sind die Gemeinde Christi, wir sind hier, um zu bleiben, was auch kommen mag."
Ja, man kann sich fragen, waren diese 20 Jahre, wo man versucht hat, eine Demokratie in Afghanistan aufzubauen, waren die umsonst? Politisch gesehen vielleicht ja, aber geistlich gesehen auf keinen Fall, denn in diesen gut 20 Jahren sind ein paar tausend Muslime zum Glauben an Jesus gekommen. Und interessant ist, oft hat Gott auf der einen Seite Träume und Visionen gebraucht, aber gleichzeitig hat er auch diese quasi Arbeiter, so oft Ausländer, die mit christlichen Organisationen im Land waren, um Entwicklungshilfe zu betreiben, um einfach zu helfen. Oft hat er diese Christen, unsere Geschwister dort auch gebraucht. Und es gibt zwei Geschichten in dem Buch Träume und Visionen aus Afghanistan. Das sind die beiden letzten in dem Buch. Und beide zeigen so schön auf, wie das so ein Miteinander war. Ja, wie zwar einerseits der eine, dem erscheint Jesus leibhaftig, aber er ist schon vorbereitet, weil er einen Christen kennt, der ihm schon viel erzählt hat aus der Bibel und wieso auch ein Hunger bei ihm entstanden ist, diesem Jesus zu begegnen. Und die andere Geschichte, die möchte ich euch erzählen, die finde ich einfach genial. Da ist ein Josh, der arbeitet für eine christliche Hilfsorganisation in Afghanistan, und als er einmal auf dem Marktplatz von Kabul unterwegs ist, da merkt er plötzlich, wie so ein junger Afghane ihn ständig anschaut, und er wird schon ganz unwohl und er versucht in der Menge unterzutauchen, aber plötzlich taucht dieser junge Mann direkt neben ihm auf und er spricht ihn an und sagt: Entschuldigen Sie, könnte ich mal mit Ihnen allein reden? Können Sie bitte mit mir nach Hause kommen? Es ist mir sehr wichtig. Und der Josch, der hat diesem jungen Afghanen tief in die Augen geschaut, um zu erkennen, meinst er wirklich ehrlich oder ist das eine Finte, hat er irgendwas vor? Und bevor er noch weiter denken kann, sagt der junge Afghane: Mein Name ist Halik, ich glaube, Sie haben mir etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ich weiß, dass Gott Sie geschickt hat. Und der Josch, der fragte ganz erstaunt: Gott? Gott hat mich geschickt? Ja, bitte, ich erkläre Ihnen das zu Hause. Meine Frau und Kinder warten dort. Sie wollen sie auch kennenlernen. Und Josch geht mit ihm nach Hause. 10 Minuten später sitzen sie am Tisch. Die Frau hat Tee gemacht und er hat nochmal so ein Stoßgebet in den Himmel geschickt, dass Gott jetzt alles leiden soll. Und die erste Frage, die Josch ihm dann am Teetisch stellt, ist: Warum sind Sie in unserem Land? Und das ist von dieser Frage sehr überraschend von Josch, und ihm wird unwohl zumute und er sagt einfach den Spruch, den er schon über 100 Mal aufgesagt hat: Ich bin hier, um Menschen, die in einem Krieg leben müssen, zu helfen. Ich weiß, dass das Leben hier nicht einfach ist und möchte es dort, wo es dunkel ist, ein wenig heller machen. Halik sagt: Nein, was machen Sie wirklich hier? Und jetzt wurde dem Josch ganz ungemütlich zumute und er fragt: Warum wollen Sie wissen, was ich hier mache? Und dann sagt Halik was sehr Interessantes: Weil ich Sie die letzten 7 Nächte im Traum gesehen habe. Deswegen habe ich Sie vorhin so angestarrt, als ich Sie auf dem Markt sah. In der letzten Nacht hat mir ein Mann namens Jesus gesagt, dass Sie eine Botschaft für mich haben und dass meine Frau und die Kinder diese Botschaft auch hören müssen. Und jetzt hat er ihn ganz bittend angeschaut und gesagt: Sir, was ist diese Botschaft, die Sie mir von Jesus bringen sollen? Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine Steilvorlage für den Josch. Und er hat ihnen all ihre Fragen beantwortet. Er hat ihnen 3 Tage lang, hat er sich Zeit genommen, er hat dann auch noch seine Frau dazu genommen, um ihnen beiden das Evangelium von Anfang bis Ende zu erklären. Und das hat dazu geführt, dass die beiden zum Glauben an Jesus kamen. Und die beiden, der Josch und seine Frau, haben sie wirklich an der Hand genommen, haben Jüngerschaft mit ihnen gemacht. Es ging nicht lange, da haben sie ihren Glauben weiter erzählt in ihren Bekanntenkreis, und in wenigen Monaten ist eine kleine Hausgemeinde von ca. 20 Personen dort entstanden. Das ist eine Geschichte von vielen anderen, die sich in diesen 20 Jahren ereignet hat. Und auch damals schon haben die Christen Anfeindungen von ihrer eigenen Familie, von ihrer Verwandtschaft erlebt, manchmal auch von Behörden. Aber durch diese Machtübernahme der Taliban hat sich eigentlich die Situation total verändert. Und ich möchte euch vorlesen, was eine Partnerin von uns in Afghanistan uns geschrieben hat. Die Taliban gingen von Tür zu Tür, entführten junge Mädchen und zerstörten Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über den Aufenthaltsort und die Identität der Christen informiert hat. Das war gerade so, man hatte den Eindruck, die haben Listen, wo die Namen der Christen draufstehen, sodass sie gezielt aufsuchen können. Sie durchsuchten ein Haus nach dem anderen, um uns zu finden. Ich wusste, wenn sie uns finden, töten sie uns als Christen auf der Stelle, so wie es mit meinen Verwandten geschehen ist. Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen werden. Wir wissen inzwischen von dieser Frau, die das geschrieben hat, weil sie eben in Kontakt mit Open Doors ist, dass sie geflohen ist mit ihrer Familie, um sich in Sicherheit zu bringen, weil keine Chance war, sonst zu überleben. Und so ist es wirklich so, dass die meisten Christen tatsächlich Afghanistan verlassen haben. Wir haben Zufluchtshäuser in den Ländern drumherum, wo sie einfach mal unterkommen konnten, aber natürlich auch nicht alle. Und so gibt es jetzt auch in den Flüchtlingslagern viele afghanische Gläubige, also solche, die mal Muslime waren, jetzt an Jesus glauben. Und wir wissen, dass gerade in den Flüchtlingslagern eine große Offenheit da ist. Also das, man muss sich vorstellen, die Muslime, die geflohen sind, die haben ja irgendwo die Nase voll vom Islam, oder? Die haben ja Schlimmes erlebt. Die mussten das Land verlassen, weil ihr Leben in Gefahr war. Viele Frauen auch, weil sie eben in der Politik waren oder weil sie einen Job hatten und so weiter, was ja die Taliban alles nicht wollen. Wir haben es heute, glaube ich, beim Küchentisch gehabt, dass ja Mädchen dürfen nur noch die Grundschule besuchen, dann müssen sie zu Hause bleiben, sie müssen sich verschleiern, Frauen dürfen nur in der Burka, man hat es vorhin gesehen, diese blaue Burka, immerhin sind die blau in Afghanistan, ich finde es noch schöner als schwarz, aber sie dürfen nur die Burka tragen in der Öffentlichkeit, sie dürfen nur wenn sie von einem Verwandten quasi begleitet werden, rausgehen überhaupt, sie dürfen eigentlich keinen Beruf mehr ausüben. Also das ist wirklich einfach Mittelalter, ein Stück weit, würden wir heute sagen. Und eben gegen die Christen haben sie wirklich einen Hass, die wollen sie loswerden. Und wir wissen nicht, wie viele unserer Geschwister noch in Afghanistan sind. Wir denken, dass es schon noch welche sind. Und wir können nur beten, dass sie dort unentdeckt bleiben. Es gibt ja noch ein paar christliche Hilfsorganisationen, die bleiben durften, die geblieben sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die auch schauen, dass sie den Christen irgendwie helfen können und sie auch vielleicht verstecken können. Ja, lasst uns jetzt für Afghanistan beten. Sie brauchen wirklich sehr unser Gebet und wir können auch wirklich beten, dass in den Flüchtlingslagern viele Afghanen Jesus kennenlernen. Wir wissen auch von Partnern von uns aus den umliegenden Ländern, die gehen gezielt in Flüchtlingslager, um dort von Jesus zu erzählen. Sie setzen wirklich ihr Leben aufs Spiel, aber sie sagen, dort sind die Leute offen fürs Evangelium und wir haben schon von einigen Taufen gehört in diesen Flüchtlingslagern. Ja, so lasst uns beten. Miriam wird es in die Hand nehmen und ja, einfach einstehen für Afghanistan.
Wir haben drei von euch gefragt, ob ihr von vorne betet.